Jetzt habt ihr ja diskutiert, wie ich die Bibel lese, wie ich die verstehe. In diesem Fall lese ich jetzt den Offenbarungstext einfach vorlesen und ihr tut mir dann erklären. Weil ihr seid ja jetzt übereinkommen, wie es mir das macht. Ich bin manchmal ein bisschen traurig, wenn ich realisiere, wie die Bibel verstanden wird, interpretiert wird, wie man vieles überlässt und wie man vieles interpretiert, nachdem, wie man es eben gerade in den Nachrichten gehört hat oder in einem Film gesehen hat. Die Bibel muss viel erdulden, wie sie ausgelegt wird und es über sie behauptet wird. Oft ist die Interpretation mehr ein Wunsch von uns, den wir eigentlich gerne hätten und nicht unbedingt das, was die Bibel sagt. Wir haben die Tendenz, Bibelabschnitte manchmal zu vergeistlichen, mehr reinzulesen, als der ist, nur es auf das geistliche Leben anzuwenden, anstatt in unserem Alltag handfeste Sachen. Ich werde auf Offenbarung 1 eingehen und auf Offenbarung 6, Offenbarung 4. Das haben wir im Advent im vorderen Jahr gemacht. Das tue ich überspringen. Das wisst ihr ja alles noch, oder? Ja, gesess. Ja, es reicht einfach nicht, weil in den Bibelschulen, wenn ich im Bachelorsprogramm Offenbarung oder Endzeit unterrichtet habe, dann hat man mir 45 Stunden gegeben für das. Und im Mastersprogramm hat man mir 75 Stunden gegeben für das. Und hier werden wir die Offenbarung in ein paar Predigten durchnehmen. Wir haben alles ein Schnellzug-Tempo, ich erwarte von euch vieles mehr als von Bibelschulstudenten. Weil es einfach schneller geht. Wir haben nicht alle Zeit. Auf dem Predigtplatz, da habt ihr ein paar Bibelstellen mehr, als ich heute werde erwähnen. Und ein paar Hinweise, die ihr dann in Ruhe daheim noch einmal anschauen könnt. Ich möchte am Anfang auf ein paar Grundsachen, von wie wir die Bibel lesen, wie wir die Bibel interpretieren, eingehen. Das hilft uns, dass wir auf dem gleichen Nenner sein können, dass wir ein bisschen Ahnung haben, wie ich die Bibel lesen kann, von 1. Moses bis Offenbarung, aus verstehen, ohne dass ich gross muss Bücher zu Hilfe nehmen muss. Und es einfach nicht nur nach unserem Gutdünken im Moment, wie ich mich gerade fühle, interpretieren. Grundsätzlich gilt für uns Christen einst, die Bibel ist Gottes Wort. Da sind sich viele nicht einig. Aber ich als Prediger und ich nehme an, dir als Christen geht auch von dem aus, die Bibel ist Gottes Wort. Punkt. Da tun wir nicht mehr dran rütteln. Zwei, die Bibel ist zuverlässig in all ihren Aussagen. Die Ausführungen, die seht ihr auch auf dem Predigtblatt, noch, wenn das Neues wird nachlesen. Die Bibel ist zuverlässig in allem, was sie sieht. Das Dritte, und das ist mir da im Kern ziemlich aufgefallen, als ich daher gekommen bin vor 3,5 Jahren, dass da nicht alle mit einverstanden sind. Aber ich sage es jetzt gleich, das Alte und das Neue Testament gehören zusammen. Das Neue Testament tut nicht das Alte Testament ablösen. Die gehören zusammen. Das ist eine Einheit. Die tun einander gegenseitig erklären und wir brauchen beide. Und die Bibel ist unsere letztinstanzliche Autorität für Fragen von unserer christlichen Lehre und von der Ethik. Letzte Autorität für unser Leben, über Lehre, über den Glauben, über die Ethik, über die Moral, wie ich mich verhalte im Alltag, ist die Bibel. Und nicht irgendetwas anderes. Das sind die vier Grundsätze, wo ich davon ausgehe, wenn ich eine Predigt vorbereite oder wenn ich euch etwas weitergebe in einem Gespräch. Ich gehe jetzt auf ein paar Regeln ein, wie dass man die Bibel interpretieren, weil das hilft uns, die Offenbarung zu verstehen. Eine Schriftstelle, ein Abschnitt in der Bibel oder ein Bibelvers oder ein Bibelbuch oder ein Kapitel schauen wir mit gesungenem Menschenverstand anschauen und nicht eine Tonne reinlesen oder einen Haufen daraus nehmen. Die goldene Regel allgemein ist, versuch jedes Wort im ursprünglichen, gewöhnlichen Sinn, ihr wörtlichen Bedeutung zu verstehen. Nimm jedes Wort im ursprünglichen Sinn. Wie es die Leser oder Zuhörer von damals verstanden in ihrer Situation. So, wie wir es auch probieren zu verstehen. Sicher, es gibt Ausnahmen, aber die Ausnahmen, die siehst du auch im Text, wie der darauf hinweist, dass es vielleicht anders verstanden werden soll, nämlich Symbol. Dass es ein Zeichen ist auf etwas her. Aber das siehst du im Text, wenn du das sorgfältig durchlesen. Also eine Bibelstelle, so gut wie möglich, nehmen wir wortwörtlich. Wenn die Bibel ein Symbol braucht, wird das im Normalfall erklärt. Oder es wird darauf hingewiesen. Es heisst, wie das und das. Und dann merkt man, das ist symbolisch. Und dann können wir so interpretieren. Wenn die Bibel nicht darauf hinweist und Parallelstellen, die das Gleiche sagen, auch nicht darauf hinweisen, dann nehmen wir das Wort wörtlich im ursprünglichen Sinn, wie es die damaligen Hörer auch genommen haben. Eine zweite Grundregel ist das Gesetz der doppelten Erwähnung. Das ist vielleicht ein bisschen komplizierter Sitzen. Aber manchmal, wenn wir die Bibel lesen, sind in einem ganz kleinen Abschnitt in der Bibel zwei verschiedene Personen erwähnt. Und wenn wir es schnell lesen, merken wir nicht, dass da von zwei verschiedenen Personen die Rede ist und denken, es sei nur eine erwähnt. Manchmal sind es zwei verschiedene Ereignisse, die in einem ganz kleinen Abschnitt erwähnt werden. Und wenn wir schnell darüber lesen, merken wir das auch nicht. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Es gibt uns manchmal ein Bild von etwas, was da passiert ist und x 100 Jahre später etwas anderes passiert ist, im gleichen Satz. Und da müssen wir ein bisschen aufpassen. Es kann eine grosse Zeitdifferenz sein. Zum Beispiel in Sacharja 9. Sacharja 9, das ist ein Bibelvers, den ihr kennt. Siehe, dein König kommt zu dir. Das weist auf Jesus her. Auf sein erstes Kommen, wo Jesus das erste Mal auf die Erde gekommen ist. Die Verse, die aber gerade vorher sind, in Sacharja 9, die weisen auf das zweite Kommen von Jesus her. Also das zweite Kommen von Jesus, die Wiederkunft von Jesus, wird in Verse 3 bis 5 erwähnt. Und das erste Kommen von Jesus wird erst in Vers 9 erwähnt. Und da muss man ein bisschen aufpassen beim Lesen. Das probieren, auseinanderzuhalten. In Jesaja 7, da werden auch zwei verschiedene Sachen erwähnt. In den Versen 13 bis 14, da wird auf die Jungfrauengeburt von Jesus hergewiesen. Also, es wird das Haus David angeredet. Es wird im Mehrzahl wird dort geschrieben. Und dann die nächsten zwei, drei Versen, dort ist plötzlich die Einzahl braucht. Vorher das Haus David, Mehrzahl, und dann wird vom Ahas berichtet in der Einzahl. Und dort wechselt das erste Jungfrauengeburt von Jesus vom Haus David, wo viel sind, dann zum Sohn vom Ahas. Und da müssen wir aufpassen, dass wir die Sachen, die doppelt erwähnt werden, nicht durcheinander machen. Das könnt ihr alles in Ruhe daheim nachschlagen. Ich kann jetzt nicht alle Bibelfersen, die das belegen, erwähnen. Eine dritte Grundlage ist das Gesetz der Wiederholung. Manchmal wird ihr, oder vielfach wird in der Bibel etwas wiederholt. Das machen wir ja auch. Wenn du am Abend von der Arbeit herkommst, kommst du in die Stube oder in die Wohnung rein und fängst an zu erzählen. Und dann 5 Minuten später fängst du das, was du erzählt hast, noch einmal an auszuführen und tust noch mehr dazu. Das ist eine Wiederholung und noch eine bessere Ausführung. Das haben wir mehrmals im Hesekiel 38 zum Beispiel. Da wird etwas dargestellt, beschrieben in Einzelheit, nämlich die Invasion von Israel, wie vom Norden her der Find kommt, wie der Find vernichtet wird, der Eindringling. Und dann im nächsten Kapitel, Hesekiel 39, wird das gerade noch einmal wiederholt. Und das kann uns dann manchmal durcheinander bringen und wir denken, hey, was ist jetzt das? Es ist aber einfach eine Wiederholung mit ein paar Details mehr, als wir vorher gelesen haben. Das sind noch andere Bibelstellen auf dem Predigtblatt, die ihr auch nachschauen könnt, die das Gleiche machen. Und die vierte Grundregel ist, jeden Bibelvers müssen wir im Zusammenhang verstehen. Wir dürfen nicht einen Bibelvers einfach rausschreissen und den für irgendetwas anwenden, das nicht dem Zusammenhang entspricht. Und das ist wahrscheinlich einer der Fehler, den wir am meisten machen. Dass wir einen einzigen Bibelvers nehmen, den für mein Leben anwenden und vergessen, was bedeutet dieser Vers im Zusammenhang, in dem Kapitel, wo er steht, in dem Buch, wo er steht. Ich gebe euch ein Beispiel von Zacharia 13, 2 bis 6. Das ist ein typischer Fall, wo, wenn ich das noch finde, 13, 6. Vers 6 wird vielfach genommen von den Leuten als ein Vers, der auf Jesus herweist. Ich tue ihn vorlesen und dann merke ich, warum. Sagt man aber zu ihm, was sind das für Wunden zwischen deinen Händen? Dann wird er sagen, sie entstanden, als ich im Haus meiner Freunde geschlagen wurde. Was sind das für Wunden an deinen Händen? Wird dort gefragt. Und vielfach wird das interpretiert als, das muss ja Jesus sein, der Wunden an den Händen hat. Wenn du es aber im Zusammenhang durchlesen, dann realisierst du, das hat absolut nichts mit Jesus zu tun. Es gibt weitere Details dort und wird darauf hingewiesen, dass der, der Wunden hat an den Händen, der falsche Prophet ist und nicht Jesus. So schnell kommen wir zu einem falschen Entschluss, wenn der Vers rausreiss ist, meinst du, es sei Jesus, wenn du ihn im Zusammenhang liest, merkst du, hey, das ist der falsche Prophet, das ist nicht Jesus. Das Buch Offenbarung ist nur ein kleiner Teil von Prophetie, die wir in der Bibel haben. Im Alten Testament haben wir noch mehr Prophetien, wir haben im Neuen Testament auch gewisse Prophetien, eher weniger. Aber als Fokusteam, das Fokusteam da im Kern, das sind die, die vorbereiten, was tun wir predigen in den nächsten 6 Monaten oder so. Und dort haben wir eben beschlossen, wir wollen uns Endzeit anschauen, anhand der Offenbarung. Und wir konzentrieren uns jetzt einfach auf, was endzeitlich ist in der Offenbarung, ohne auf alle anderen Stellen noch in der Bibel einzugehen. Vielleicht ganz kurz, was ist die Offenbarung nicht? Im Gegensatz zu populistischen, frommen Büchern, die sensationslustig sind, oder zu sensationslustigen Predigten und Konferenzen, die Offenbarung will nicht, dass wir ein Datum setzen für alle Details, die noch auf uns zukommen. Die Bibel lässt das nicht zu. Und ich staune, wie viele Leute das gäng wieder mit Daten kommen, wenn was werde passieren. Und die Bibel sagt, du weißt es nicht. Wer das macht, hat die Offenbarung falsch verstanden. Die Offenbarung ist nicht der Fahrplan von der SBB oder der BLS. Das geht nicht so. Sie tut einfach gewisse Ereignisse rauszeigen, beleuchten, das wird noch kommen. Die Reihenfolge sind wir uns nicht gäng sicher, wir können einfach etwas annehmen. Es gibt keine Geheimnisse in der Offenbarung mit Gottwörtern oder mit Zahlen, wie man das oder dieses errechnen kann. Vom Hebräischen her, jeder Buchstabe hat eine gewisse Zahl und dann kommt man zum Schluss, dann und dann muss die Entrückung sein. Das ist Gugus. Das lässt die Bibel nicht zu, das sollen wir nicht machen. In der Offenbarung 1 steht, im ersten Vers, in diesem Buch enthüllt Jesus Christus, was ihm von Gott über die Zukunft gezeigt worden ist, was kommen muss und schon bald geschehen wird. Und in Vers 3, glücklich, wer aus diesem Buch vorliest und glücklich, wer diese prophetische Botschaft hört, denn was hier angekündigt ist, wird sich bald erfüllen. Weiter. In Vers 7, und er wird wiederkommen, auf den Wolken wird er kommen und alle werden ihn sehen, ja, Amen, so wird es sein. Das sind die Worte aus dem ersten Kapitel. Es wird so sein. Das Wenn, das haben wir nicht. Es wird plötzlich sein und dann, wo die Offenbarung ist geschrieben worden, und in den Gemeinden ist vorgelesen worden, hat man erwartet, und das erwarten wir auch heute, es kann sofort passieren. Es kann in jedem Moment passieren, dass Jesus auf die Wolken zurückkommt. Das kann passieren, vor mir mit dem Gottesdienst fertig sein. Das wissen wir nicht. Aber für ihre Bibel ist, oder für Gott ist ein Tag wie 1000 Jahre wie ein Tag. Wir wissen es nicht, wir haben keine Ahnung. Die Offenbarung ist geschickt worden an die 7 Gemeinden in der Provinz Asien. Also, man konnte sie sofort vorlesen. Die ist verteilt worden in die 7 Gemeinden. Man hat sie vorgelesen und hat sie verstanden. Man hat sicher nicht jedes Detail verstanden, aber den grossen Eindruck hat man bekommen. Und wenn du die Offenbarung in ihm gut durchlässt, dann kommst du einen grossen Eindruck über und verstehst relativ viel. Sie waren für denen, die 7 Gemeinden von grossem Nutzen gewesen, sie ist für uns heute von grossem Nutzen. Hat sie geheime Verschlüsselungen, wäre sie auch noch dazumal und heute nicht gross von Nutzen. Ich gehe davon aus, dass wir parat sind, die Offenbarung oder irgendein Buch von der Bibel im ursprünglichen Sinn zu verstehen, wie sie damals die Leser auch verstanden haben. Ohne gross etwas daraus zu machen. Wie hat es denn gewirkt? So lasse ich es auf mich wirken. Wie hat es denn auf die 7 Gemeinden gewirkt? So lasse ich es auf mich wirken. Details, einen exakten Fahrplan, tagegenau, wenn es die Wiederkunft sein wird, ist falsch, ist unbiblisch. Die Leute, die das machen oder das erforschen, die vergessen Apostelgeschichte 1,7. Dort steht, es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu erkennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Wer Zeitplan macht, ist ungehorsam. Matthäus 24,7. Doch wenn jener Tag und jene Stunde sein werden, weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, nur der Vater weiß es. Jetzt musst du dir erst überlegen, dass sie mehr Menschen setzen uns über die Engel hinweg, die nicht wissen, wenn es Jesus zurückkommt, setzen uns über Jesus hinweg, der nicht weiss, wenn es er wird zurückkommen auf die Welt. Nur der Vater weiss das. Und wir wollen so gescheit sein und das können ausrechnen. Die Offenbarung ist eher wie ein Bilderbuch. Sie gibt uns da ein Bild, sie gibt uns dort ein Bild und da noch ähnliches Bild. Und der Zusammenhang ist uns manchmal nicht hundertprozentig klar. Oder die Offenbarung, was die Endzeit betrifft, ist vielleicht, wie wenn du die Berge anschaust. Von weit weg, du siehst die Berggipfel, die hintereinander sind, sofern der hinter dran grösser ist. Aber du siehst nur gerade den Gipfel. Und wie tief es da ist zwischen ihnen, hast du keine Ahnung. Das wissen wir nicht. Wir sehen nur gerade also ein paar Gipfel hintereinander, die gäng grösser sind. So gibt uns die Offenbarung ungefähr ein Bild. Oder wie ein modernes Musikvideo. Da ist da eine Flasche, dort eine Flasche und dort eine Flasche. Und du marschierst nicht nachher, weil das Bild ändert. Und in diesem Sinn ist die Offenbarung auf Fast Forward. Es geht zackig vorwärts. Aber das Video zeigt uns, dass Jesus der Sieger wird sein. Es zeigt uns, wie sich die Gemeinde, wir als Christen, sollen verhalten. Es zeigt uns, was der Drache wird machen, was Satan und seine Helfer auf dieser Welt werden tun. Es zeigt uns die Realität der Vergangenheit, Realität in der Gegenwart, Realität in der Zukunft. Übermittelt uns Wahrheiten. Der Paulus, wenn du den Römerbrief durchlesen, das ist eher so geschrieben in Prosa. Wenn du die Offenbarung durchlesen, das ist mit Symbolen geschrieben. Da musst du umschalten. Da musst du mit deinem Teichen einen Kick geben. Weil jetzt wird Angst zu dir geredet. Es wird visualisiert. Die wichtige Frage, wenn wir die Bibel lesen und besonders wenn wir die Offenbarung lesen, was sieht sie uns über Jesus Christus? Was erfahren wir da, was ich bis jetzt nicht gewusst habe über Jesus Christus? Über den Tod, über das Böse, über Gott, über das Leben nach dem Tod. Offenbarung 1,3. Glücklich, wer aus diesem Buch vorliest, und glücklich, wer diese prophetische Botschaft hört und sich danach richtet. Denn was hier angekündigt ist, wird sich bald erfüllen. Glücklich, wer es liest. Glücklich, wer es lost. Sprüche 3,13. Glücklich der Mensch, der weise und urteilsfähig geworden ist. Wenn du das lehrst, nennt die Bibel dich glücklich, wenn du das kannst unterscheiden. Warum sollen wir die Offenbarung lesen? Ich lese den dritten Vers noch einmal. Glücklich, wer aus diesem Buch vorliest. Glücklich, wer diese prophetische Botschaft hört. Denn was hier angekündigt ist, wird sich bald erfüllen. Es wird passieren. Es hat keine Fotokopierer gegeben, auch noch dazu mal. Keine Drucker, wo sie die Offenbarung in die 7 Gemeinden können schicken und vorher ausdrucken oder kopieren. Sie hat eine Kopie gegeben, die ist vorgelesen worden und dann ist mir weitergegangen in die nächste Gemeinde und hat sie dort vorgelesen. Das war zeitintensiv. Glücklich, die die Offenbarung hören und die, die sie lesen. Glücklich sein heisst auch gesegnet sein. Wenn du die Offenbarung liest, wenn du die Offenbarung hörst, bist du gesegnet. Das Wort gesegnet erscheint 7-mal in der Offenbarung. Aus dem Griechischen übersetzt bedeutet gesegnet sein, glücklich sein, happy sein. Und das Griechische Neue Testament ist teilweise auch ans Hebräische angelehnt, weil da ein gewisser Einfluss war. Und wenn wir dort nachschauen, was gesegnet sein ist, dann kommt es im Sinn heraus von abknäulen, sich vor Gott verbeugen. Es bedeutet, gesegnet sein, den richtigen Pfad von diesen vielen Pfaden gefunden haben. Die falschen Pfade abgelehnt haben, den richtigen Weg zu entdecken. Das ist glücklich sein, das ist gesegnet sein. Im Chaos innen den richtigen Weg finden. In der Wertlosigkeit von der Gesellschaft Ziel finden. Die Richtung finden, wissen, ich bin im Hang von Jesus und er hat Kontrolle. Die Bedeutung von gesegnet sein widerspiegelt sich in Sprüche 3, 13. Glücklich der Mensch, der weise und urteilsfähig geworden ist. Das ist ein Segen. Wenn du weise wirst und urteilsfähig. Vielleicht ist dein Leben im Moment sehr aktiv oder überaktiv. Manchmal übernimmt es ihm, was alles passiert. Grosse Herausforderungen, zu grosse Herausforderungen. Aber in dieser Situation dürfen wir wissen, die Herausforderung ist nicht grösser, als Jesus zulässt. Sie wird Jesus nicht überfordern. Der Sturm kann toben. Vielleicht lässt ihn Jesus weiter toben. Dass wir etwas lernen in diesem Sturm innen und vielleicht tut er noch aufheben, damit wir einen Moment von der Ruhe haben. Jesus entscheidet das, wie stark, wie schlimm der Sturm in deinem Leben soll sein. Aber als Christus-Nachfolger wissen wir, Jesus hat es im Griff. Und da kommt ein bisschen Konflikt auf bei uns Menschen. Wir möchten ja gerne und sagen das oft auch, die Welt ist ein sicherer Ort. Die Welt soll ein gerechter Ort sein, ein guter Ort. Das ist unser Ziel, das ist, was wir wollen, das ist, was wir machen wollen. Und gleich sind unsere Erfahrungen ganz anders. Wir wollen, dass es ein sicherer Ort ist, ein fairer Ort, ein guter Ort. Aber die Bibel verspricht uns das nicht. Es gibt menschliche Tragödien. Es gibt globale Gefahren. Es gibt auch Buchautoren, die leben von dem, vom Angst machen, was alles auf uns zukommt. Ich möchte jetzt einen Sprung in die Offenbarung 6 machen. Jetzt tun wir ein bisschen Gang wechseln. Jetzt gehen wir zu den Symbolen. Weil die Offenbarung 6 tut uns bestätigen, die Welt ist kein fairer Platz, die Welt ist kein sicherer Platz, ist nicht ein guter Ort. Die Welt ist ein gebrochener Platz, wo Leiden und Tod passiert. Das erste Siegel in Offenbarung 6. Der Herr von der Geschichte, das Lamm, tut das erste Siegel auf. Es kommen 4 Kreaturen mit einer donnernden, befehlenden Stimme und sagen, komm. Das Bild ist unverhofft, unvorbereitet, erscheint ein weißes Ross. Der Ritter hat einen Siegeskranz, hat eine Krone, in der Hand ein Schwert. Und wenn wir genau heranschauen, merken wir, es ist zwar ein weißes Ross, wo wir im ersten Moment denken, das könnte Christus sein. Wenn wir aber sehen, was der Ritter alles macht, realisieren wir ganz schnell, das muss Antichrist sein. Es ist nicht ein offener Krieg, es ist ein Krieg, der im Verborgenen stattfindet. Er erscheint weiss, er erscheint gut zu sein. Das Ross und wahrscheinlich seine Kleidung führen uns an die Nase herum, das Volk an die Nase herum. Er ist ein Tyrann, er ist ein Unterdrücker. Jetzt extrem gezogen können wir sagen, das ist das erste Mal, wo der Antichrist öffentlich erscheint, auf einem weissen Ross. Wir Menschen, wir wollen Regenten sein von dieser Welt. Gut, als Befreier dastehen, wir probieren, Gott vom Platz zu stossen und es selber machen. Das ist Antichrist. Parallelstellen finden auf dem Predigtblatt dazu. Das zweite Siegel kommt zuerst ein weisses Ross, jetzt das zweite ein feuerrotes Ross. Das ist jetzt der offene Krieg. Der Ritter präsentiert Konflikt, präsentiert Weltherrschaft, präsentiert Blutvergießen. Der Welteroberer, Genghis Khan, Alexander der Grosse, Julius Caesar, Napoleon, Hitler, waren Welteroberer. Die haben viel Blut vergossen, haben viel Tote hinter sich gelassen. Das feuerrote Ross wird noch mehr hinter sich lassen. Es repräsentiert Krieg. Blut von Schlachten. Die Macht von diesem Ritter wird der Frieden von der Erde wegnehmen. So, dass Menschen sich gegenseitig werden abschlachten. Ihm wird ein grosses Schwert in die Hand gedrückt. Durch Krieg wird er sein Regierungsgebiet ausweiten. Das dritte Siegel, ein schwarzes Ross, symbolisiert Hungersnot. Der fünfte Ritter auf dem schwarzen Ross hat den Waag in seinem Hang. Die Preise sind dann um das 12-fache gestiegen. Das heisst nichts anderes als, wir haben eine ökologische Katastrophe, wir haben eine Hungersnot auf der Welt, Gottes Schöpfung ist zerstört worden. Die Kaufkraft von deinem Tageslohn wird dann gerade noch genug sein, für dich selber zu ernähren. Und von was ernährst du jetzt deine Familie? So extrem wird es sein. Du verdienst im Tag gerade genug, für dir zu essen zu kaufen. Für mich nicht. Hungersnot. Dann kommt das vierte Siegel, das ist ein falsches Pferd. Der letzte Ritter. Wenn wir das griechische Wort von diesem fahlen Pferd anschauen, dann merken wir, das ist das gleiche Wort, wie für Chlor gebraucht wird. Das ist so ein falsches, grün-gelbes Ross. Die Farbe von der Krankheit, die Farbe vom Tod. Hungersnot. Seuchen. Der Ritter hat gemacht, ein Viertel der Weltbevölkerung auszulöschen. Du musst dir das jetzt überlegen. Ein Viertel der Weltbevölkerung wird in einem Kut weg sein. Wie? Das wissen wir nicht. Und wenn die Offenbarung weiterlässt, wird dann von diesen drei Vierteln, die übrig bleiben, noch einmal ein grosser Teil weggenommen. Und von denen, die übrig bleiben, wird später noch einmal ein grosser Teil weggenommen. Die Weltbevölkerung wird sich schrumpfen auf eine kleine Anzahl. Die vier Pferde, die in der Apokalypse, sind Schlachten, Krieg, Tod, Hungersnot. Es kann angsteinflössend sein. Weltweite Zerstörung, weltweites Leid. Und das kommt eins nach dem anderen. Ein donnerndes Horrorszenario wird sich da entfalten. Über die ganze Welt. Wir werden heute auf das vorbereitet. Ich denke manchmal, gewisse Filme, die angepriesen werden, die ich nicht schauen kann. Aber wenn ich ein Clip davon sehe, geht es genau um das, was in Offenbarung 6 dargestellt wird. Krieg, Mord und Totschlag. Wir werden stumpf dem gegenüber. Dass wenn der Antichrist der kommt, dass wir gar nicht mehr merken, ah, jetzt übernimmt er. Weil wir sind es gewohnt, das zu sehen. Wir sind es gewohnt, das zu hören. Wir sind abgestumpft worden, auf das Böse vorbereitet. Und Gott wird diesem Leiden zu seiner Zeit ein Ende machen. Offenbarung 7 sind die vier Winde. Parallel zu den Rittern, die ich jetzt ganz kurz erwähnt habe. Die vier Winde könnten die Natur zerstören, aber sie werden zurückgehalten. Kapitel 8 haben wir dann sieben Engel mit den sieben Posaunen. Das Gericht geht dort weiter. Und schlussendlich finden wir dann noch die sieben Schalen oder die Plagen in Offenbarung 16. Es wird viel Zerstörerisches auf die Welt zukommen. Aber Gott hat es im Griff. Gott limitiert die Macht von dem Zerstörerischen. Gott setzt jedem von diesen Grenzen. Gehen wir zum fünften Siegel, Offenbarung 6, 9 bis 11, das Martyrium. Jetzt wechseln wir von der Erde weg und wir gehen in den Himmel. Vers 9. Nun öffnete das Lamm das fünfte Siegel, da sah ich am Fuß des Altars die Seelen derer, die umgebracht worden waren, weil sie an Gottes Wort festhalten und sich zur Botschaft von Jesus bekannt hatten. Das ist das Bild vor der Märtyrer. Das sind die, die umgebracht worden sind, weil sie Jesus mehr vertraut haben als ihre Gesellschaft zu ihrem Zeitpunkt, wo sie gelebt haben. Und die Märtyrer, die Heiligen, reklamieren und sagen in Vers 10, du heiliger und gerechter Herrscher, wie lange dauert es noch, bis du über die Bewohner der Erde Gericht hältst und sie dafür zur Rechenschaft ziehst, dass unser Blut an ihren Händen klebt? Für den Moment überkommen die Märtyrer, die dort versammelt sind, keinen Trost über. Im Gegenteil, sie kommen ein weisses Gewand über und es wird ihnen gesagt, tut geduldig warten. Es kommt dann schon. Aber die Anzahl von den Märtyrern ist noch nicht voll. Es wird noch mehr Märtyrer geben, die sich an Jesus halten und sich nicht verführen lassen. Das sechste Siegel, weltweite Katastrophe, Offenbarung 6, 12 bis 17. Das Lamm tut das sechste Siegel auf. Es tut das Leiden verstärken. Das Siegel wird aufgetan, kurz vor dem Ende der Welt wird sein. Wenn das aufgetan wird, dann fallen die Scharniere vom All auseinander. Dann werden die Sterne oben angekommen. Es wird sich nichts mehr zusammenhalten. Das All wird sich auflösen, wird zerbrechen, wird auseinanderfliegen. Es wird in Offenbarung 6 so beschrieben. Ein heftiges Beben erschüttert die Erde. Die Sonne wurde schwarz wie ein Trauerkleid. Der Mond verfärbte sich vollständig und wurde rot wie Blut. Und die Sterne fielen auf die Erde wie Feigen. Und der Herbststurm vom Baum schüttelte. Der Himmel verschwand, als wäre er eine Pergamentrolle, die man zusammenrollt. Und kein Berg und keine Insel blieb an ihrem Platz. Die Könige der Erde, die hohen Beamten und die Generäle, die Reichen und die Mächtigen, aber auch alle anderen Menschen, Sklaven genauso wie Freie, flüchteten ins Gebirge und versteckten sich dort in Höhlen und Felsspalten. Sie flehten die Berge und Felsen an, fallt doch auf uns und verbergt uns vor den Blicken dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn jetzt ist er da, der furchtbare Tag, an dem ihr Zorn über uns hereinbricht. Wer kann da noch bestehen? Das ist die kosmische Zerstörung, die stattfinden wird. Das Gleichgewicht vom All wird auseinanderfallen. Schlagartig wird sich alles verändern. Es wird durcheinander sein, ein Chaos. Könige, General, Buchhalter, Sportler, alle werden erklüpfen. Wer wird da noch bestehen? Vers 17. Wer kann da noch bestehen? Kapitel 7. Sind vier Engel, die den Wind zurückhalten. Dass Taifune, dass Tornados nicht alles auch noch zerstören. Sie werden zurückgehalten und es ist eine gewisse Ruhe da, damit die Engel noch die 144'000 versiegeln können. Eine Beobachtung, die mir noch wichtig ist. Die Welt wird zerbrechen. Die Menschheit wird leiden. Wir sind gefallen. Die Menschen wie Gott vom Thron verstoßen, vom Königsthron, sich erheben, wie sie selber Gott wären. Und es geht alles nebendurch. Gott gibt uns Menschen die Freiheit. Und was für eine Sauerei tun wir anrichten mit unserer Freiheit. Und die Schuld, die schieben wir noch so gerne Gott zu. Für Krieg, Mord und Totschlag. Aber die meisten Kriege sind durch uns entstanden, durch uns Menschen, die uns aufspielen, gegeneinander, weil wir nicht miteinander auskommen. Wir sind die, die Hungersnot veranlassen. Wir sind die, die ungerechte Löhne zahlen in gewissen Ländern, wo Naturkatastrophen teilweise als Konsequenz haben. Rebellion gegen Gott, wir Menschen. Wann werden wir aus dem Schlaf erwachen? Wir sollten nicht erstaunt sein, ob im Leiden in der Welt. Wir sollten eher überlegen, wenn ich nicht leide, mache ich auch etwas falsch. Weil die Bibel sagt, der, der Jesus nachfolgt, wird leiden. Wir haben vergängliche Ziele. Beruf ist uns wichtig. Es ist auch wichtig. Aber oft ist es eine Luftblase, wo wir uns darauf verlassen. Gott kann das zusammenfallen in jedem Moment. Jesus hat dir und mir den Auftrag gegeben, in die Welt zu gehen, Verletzten zu verbinden, Leidenden zu helfen. Eine lebendige Gemeinde ist immer im Gespräch mit anderen Leuten. Eine lebendige Gemeinde tut sich nicht abkapseln in den vier Wänden, ist im Gespräch mit denen, die leiden. Eine lebendige Gemeinde tut sich nicht innerhalb der Komfortzone aufhalten, ist bereit, rauszugehen, dorthin, wo es nötig ist, für andere zu helfen. Bin ich bereit, dem Herz zu dienen, mein irdisches Leben vielleicht loszulassen, damit andere zu ihm finden. Der Bonhoeffer, das ist der Pfarrer, der zu Hitlers Zeit im Gefängnis war und ein paar Tage vor der Krieg ist fertig war, ist erschossen worden, hat in einer von seinen Schriften geschrieben, wenn Jesus eine Person ruft, sagt er, komm und stirb. Bin ich bereit für das? Bin ich bereit zu leiden für Jesus, bis er wiederkommt? Vielleicht wäre es die Zeit, wieder den Märtyrerspiegel zu lesen, durchzublättern, was andere für Jesu Willen durchgelitten haben. Anstatt uns zurückzuziehen in die Privatsphäre. Ich möchte aus Offenbarung zum Schluss noch ein paar Verse vorlesen, bevor wir dann miteinander singen. Offenbarung 5. Dann sah ich eine unzählbare große Schar von Engeln, Tausende mal Tausende und Zehntausende mal Zehntausende. Sie standen im Kreis rings um den Thron, um die vier lebendigen Wesen und um die Ältesten. Und ich hörte, wie sie in einem mächtigen Chor sangen: Würdig ist das Lamm, das geopfert wurde, Macht und Reichtum zu empfangen, Weisheit und Stärke, Ehre, Ruhm und Anbetung. Und alle Geschöpfe im Himmel, auf der Erde, unter der Erde und im Meer, alle Geschöpfe im ganzen Universum hörte ich mit Einstimmen und Rufen: Anbetung, Ehre, Ruhm und Macht für immer und ewig dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm. Die vier lebendigen Wesen antworteten: Amen. Und die Ältesten warfen sich nieder und beteten an. Und als Antwort darauf singen wir jetzt das Lied: Würdig ist das Lamm. Und ich möchte euch bitten, dass wir zumindest zum ersten Lied, das wir jetzt singen, aufstehen und nein, die nicht mehr mögen, dürfen wieder abhöckeln. Würdig ist das Lamm. Das Lamm hat das der erste Platz in deinem Leben, was immer hin und her geschieht.